Recht und in deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, oh Herr.
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Jugendliche, liebe Mitbrüder im Dienst als Diakon, als Priester, als Bischof. Am 7. Juli bin ich um 8 Uhr mit der Straßenbahn zum Flughafen Erfurt gefahren. Nicht um dort wegzufliegen mit dem Flugzeug, sondern mit dem Bus weiterzufahren. Eine Busreise nach Süd- und Mittelfrankreich. Eine Busbesatzung, 22 Männer und Frauen, mittelalterlich. Ich war sicher einer in der oberen Hälfte, aus Dresden, Leipzig, Merseburg, aus der Diaspora mehrheitlich. Und ich vermute, 70% von diesen 22 waren auch bisher religiös unberührt. Ein Weihbischof dazwischen fällt irgendwie auf, weil er alleine kommt und dann irgendwann doch die Frage auch der Reiseleiterin: Was bewegt Sie, diese Reise zu machen? Ich habe dann gesagt, ich bin ein Weihbischof und interessiere mich für diese Gegend. Und sie war sehr dankbar dafür, dass sie einen Katholiken dabei hatte, der sich mit Kirche auskennt. Denn bei so einer Reise durch Frankreich muss man auch irgendwas von Kirche und von Heiligen wissen. Und da war sie immer dankbar, dass ich da etwas erzählen konnte. Bei dieser Reise ist mir besonders in Erinnerung geblieben etwas Nicht-Christliches, die Höhle von Lascaux. Manche kennen sie aus den Geschichtsbüchern. Eine Höhle, 200 Meter lang, mit Zeichnungen, die 17.000 Jahre alt sind. Tierzeichnungen und kleine Striche, Rundungen, Formen dazwischen. Und sie wurde uns vorgestellt, das ist eben eine Höhle, die aber nicht bewohnt war, sondern sie wurde genutzt von diesen Cro-Magnon-Menschen vor 17.000 Jahren. Sie haben diese Bilder gemalt, aber nicht dort gewohnt. Also irgendwie was mit Religion muss das wohl zu tun gehabt haben. Aber man hat die Religion noch nicht herausgefunden, die sie hatten. Sie haben Tiere gezeichnet, Bisons, sogar Einhörner, Rehe. Tiere, so heißt es, die sie nicht geschossen und nicht gegessen haben, weil man Knochen von ihnen, von diesen Tieren nicht gefunden hat. Irgendwie, so ahnen alle, ein religiöser Raum, der aber nicht genau von Religion her zu bestimmen ist. Bei vielen Religionen haben wir ja wenigstens schriftliche Zeugnisse oder manche haben Hieroglyphen entziffert, um auch herauszufinden, was Inhalt dieser Religionen war. Dort weiß man es noch nicht. Was mich natürlich immer als religiösen Menschen interessiert, was ist das für eine Religion, was ist das für ein Gottesbild, was dahinter steckt? Aber vielleicht war ich doch von den 22 der Einzige, der danach gefragt hat. Viele haben es zur Kenntnis genommen, damals gab es eine Religion, wir wissen nicht genau, welche. Und dann kommt natürlich relativ die Frage, was ist mit meiner Religion, mit meiner Konfession, mit meinem Christentum? Was hat das für einen Mehrwert im Kontext der verschiedenen Religionen, die es gibt? Und was ist das Besondere daran, was mich dann auch als Katholik, als Christ bewegt, bei dieser Konfession zu bleiben? Das, was der Epheserbrief uns mitteilt, der Apostel Paulus mit diesem Brief uns mitteilt, ist schon sehr aufschlussreich. Wir glauben an einen, der durch den Tod zum Leben hinübergegangen ist, der Todes zum Leben erwecken kann. Welche Religion kann das so ohne weiteres auch sagen? Wir haben jemanden, der Tote zum Leben erweckt. Da sind wir vermutlich die Einzigen. Sicherlich immer wieder Auferweckung in ein ewiges Leben und sowas, das gibt es schon, aber wie wir es bei Jesus wissen, dass er wirklich Tote zum Leben erweckt hat, etwas Besonderes. Sicher, Paulus meint es auch noch weitergehend, nicht nur rein leibliche Auferstehung, sondern auch Auferstehung zu einem neuen Leben, zu einer neuen Gestalt des Lebens, zu neuen Inhalten und Werten des Lebens. Und für ihn ist es wichtig zu sagen, wer in der Nähe Gottes bleibt, der wird wirklich zum Leben auferweckt und wer sich von Gott entfernt, steht zumindest in der Gefahr zu sterben. Vielleicht nicht leiblich, aber innerlich, geistlich zu sterben. Und viele derjenigen, die da mitgereist sind, da hatte ich den Eindruck, sie wurden irgendwie gar nicht von dem, was sie da in dieser Höhle erlebt haben oder auch in den Kirchen gesehen haben, Gerichtsszenen in einer romanischen Kirche, wo auch Himmel und Hölle dargestellt sind, nicht in dem Sinne angesprochen, dass sie sagen, ja, und was ist mit mir und mit meiner Religion, mit meiner Gottesbeziehung, gibt es sie bei einigen sicher nur vereinzelt etwas verschüttet. Was wir im Epheserbrief auch hören, es ist von Gott her uns, wenn wir uns für ihn öffnen, etwas in die Hand gelegt worden. Die guten Taten, die das Leben schenken, sind schon da. Wir sollen sie nur entdecken und dann aufnehmen und damit Gutes tun. Gott ist letztlich der, der das Leben schenkt, aber er will es nicht allein tun. Er will uns auch mit in diesen Dienst der Lebensbringung, der Lebenserweckung einbeziehen. Er hat die guten Werke schon vorbereitet, wir sollen sie entdecken. Er will es nicht allein tun. Er braucht uns zu diesem neuen Leben, das von ihm her kommt. Und dann das Evangelium von der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Es gab gesetzliche Vorschriften, was da zu tun ist, wie hier Recht gesprochen werden kann im Judentum. Jesus wusste darum. Aber was macht er? Er sagt erstmal nichts. Er schreibt auf die Erde. Viele Wissenschaftler fragen, was hat er da wohl geschrieben? Das kann man nicht mehr rekonstruieren. Aber alle, die dann bedrängt haben, Jesus bedrängt haben, er soll ein Urteil sprechen. Ihnen sagte nur, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Steinigung war das, was damals üblich war bei Ehebruch. Und alle gehen weg, wer ohne Sünde ist, da gab es wohl keinen. Und deswegen gehen alle weg. Jesus hat, so meinen manche ja, das Gesetz irgendwie weitergeführt. Er hat nicht nur das Gesetz betont, sondern eben auch die Barmherzigkeit, weil er wohl bei dieser Frau gespürt hat, dass sie eigentlich ein neues Leben anfangen möchte. Keiner weiß die Umstände, warum sie zu diesem Ehebruch geführt wurde. Vielleicht wollte sie selber schon ihr Leben grundsätzlich verändern, aber sie fand keinen Weg und keine Unterstützung. Für mich ist aus diesen beiden Lesungen einmal die Frage herauszufinden, wie nah bin ich bei Gott, sodass er mich auch führen kann zum Guten, oder wie weit habe ich mich schon von ihm entfernt, sodass ich in der Gefahr stehe zu sterben. Und das andere, wie gehe ich mit Recht und Gerechtigkeit und mit Barmherzigkeit um? Kann ich beides zusammenhalten, auch wenn es eigentlich nicht zusammenpasst? Der Weltjugendtag hier in Krakau, eine Gelegenheit, um sich zu treffen und den Glauben auszutauschen, Glaube zu feiern, heute mit Papst Franziskus, der kommt und dann in den nächsten Tagen bei uns ist, den Glauben zu teilen und auch sicherlich mitzuteilen, wo die Eckpunkte sind. In den Katechesen wird das ja vor allen Dingen deutlich, was ist von der Lehre umsetzbar in meinem Leben. Es ist eine Erfahrung, die oftmals mit dem sich unterscheidet, was wir in den Medien über katholische Kirche hören. Ich leide darunter, dass immer wieder auch von den Defiziten berichtet wird. Die Zahlen gehen zurück, wenn auch das Geld steigt, wie man weiß. Aber was wird aus dieser Kirche in den nächsten 20, 30 Jahren sein? Und dann erlebt man das hier, ein Weltjugendtag mit vielen Tausend von Jugendlichen aus der ganzen Welt. Und das ist auch eine Seite der Kirche. Und vielleicht ist in diesen Tagen hier bei uns oder auch in den Medien ein ganz anderes Bild von Kirche dargestellt, wo man dann auch sagt, ja, wenn wir wieder nach Hause kommen, ist das natürlich wiederum anders. Aber es ist wohl legitim, auch diesen Teil von Kirche zu zeigen, zu leben, zu erfahren und das unter diesem Wort der Barmherzigkeit. Wir sind nicht verpflichtet einem Gesetz, sondern einem, der uns geliebt hat und der uns lieben wird bis zur Vollendung unseres Lebens. Amen.